Am Sonntag Rogate betet, beschäftigen wir uns mit der Frage, wofür beten Osterleute? Wofür beten Christen eigentlich? Und wir feiern heute den ersten Geburtstag vom Kaffee Wunderbar. Und das hat ja dieses nette Motto, wir machen aus Wasser Kaffee. Ein Kollege von mir, der weit weg wohnt, ein Pastorenkollege, sagte, wenn ihr bei Wasser zu Wein angekommen seid, dann komme ich bei euch vorbei. Und wir haben ja eben die Geschichte vom Weinwunder gehört. Sollten wir dafür beten, dass Wasser in Wein verwandelt wird? Der Evangelist Johannes kommentiert diese Geschichte vom Weinwunder, diese Hochzeitserfahrung. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten ihm. Dieser Spitzenwein, ein Zeichen. Die Party war herrlich, eine Glaubenserfahrung. Dieses Wort herrlich, das ist ja nicht unser Alltagsdeutsch. Aber darum betet Jesus im großen Gebet von Johannes 17. Und damit beschäftigen wir uns heute. Darum betet Jesus: Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Johannes 17, Vers 2. Herrlichkeit, griechisch doxa. Kein Alltagswort heute mehr, eher so im frommen deutschen Wörterbuch. Im Alltag sprechen wir selten davon, eher vielleicht, dass jemand selbst herrlich ist, aber herrlich? Herrlichkeit, hebräisch kavod im Alten Testament, bezeichnet die Schwere, das Gewicht einer Person und die damit verbundene Autorität und Macht. Und wenn davon erzählt wird, dass Gott erscheint, dann ist diese Person ja die mit dem größten Gewicht, mit der größten Schwere, mit der größten Macht, nämlich Gott. Und dann erscheint seine Kavod, seine Herrlichkeit mit Glanz. Das wird als Majestät bezeichnet, als Thron, eben als Herrlichkeit, oft mit Lichtglanz verbunden, mit Donner, mit Feuer. Und im Neuen Testament, worin zeigt sich da die Herrlichkeit Gottes? In einem Menschen. Aus Fleisch und Blut, in Jesus von Nazareth, spiegelt sich der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Jesus zeigt durch sein Leben Gottes Liebe und seine Wahrheit. Und das lesen wir in Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Herrlichkeit wird im Neuen Testament zu einem Begriff für unvergängliches Leben, für göttliches Leben, für ewiges Leben. Und deswegen bei der Hochzeitsfeier von Jesus in Kana, da sorgt er dafür, dass diese Feier eine übernatürliche Qualität bekommt. Er sorgt für einen Vorgeschmack auf den Himmel. Und dadurch, dass Jesus gestorben ist und auferstanden und alles Unherrliche gestorben ist und durch die Auferstehung verwandelt wird, bekommt jetzt jeder Mensch Anteil an Gottes unvergänglichem Leben, wer ihm vertraut. Das heißt, dein Leben kann herrlich werden. Dein Leben kann Ewigkeitsqualität bekommen. Dein Leben kann himmlisch werden, in der Verbindung mit Jesus Christus. Du kannst Jesus nachfolgen. Und in der Ewigkeit wartet dann die Hochzeit mit dem Braut und Bräutigam. Wir haben deshalb auch diesen prächtigen Blumenschmuck, der auch sehr duftet und Allergien auslösen kann. Also, weil wir gestern hier eine Hochzeit hatten, eine wunderschöne Hochzeit. Und das sind alles Vorzeichen des Himmels, wenn wir sowas auf der Erde erleben, weil es geht Gott ja um eine Hochzeit, Jesu mit seiner Braut, und die Braut, das ist seine Gemeinde. Das sind alle Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind die Braut Jesu, seine Gemeinde. Als Christen sind wir schon Osterleute, Menschen, die durch Ostern, das heißt durch die Auferstehung Jesu von den Toten, ein neues Leben führen. Ja, noch tastend, noch zerbrechlich, noch mit Scheitern verbunden, noch mit Umwegen, aber ein neues Leben hat angefangen. Und bevor Jesus seinen Leidensweg geht, bevor Jesus stirbt, bevor Jesus aufersteht, bevor er in die Tiefe des Todes hinabgeht, bereitet er seine Jüngerinnen und Jünger vor durch ein Abschiedsgebet, durch eine Abschiedsrede. Und er ist in dieser Rede und seiner Zeit deutlich voraus. Und in diesem Gebet betet er für besondere Dinge. Bevor sein Leben in die Tiefe geführt wird, in Passion und Tod, betet er. Ja, Jesus betet angesichts der Dunkelheit. Und angesichts des Todes betet er ein richtungsweisendes Gebet. Und wenn wir als Osterleute, als Menschen, die von der Auferstehung her versuchen zu leben, die neues Leben versuchen zu imitieren, beten, dann lasst uns so beten, wie Jesus betet. Jesus betet um die Herrlichkeit Gottes, um die Einheit seiner Gemeinde. Hören wir auf Johannes 17, die Verse 1 bis 5. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus betet erstmal für sich. Osterleute beten und dürfen auch erstmal für sich beten, zu Gott kommen und Vater sagen. Und zunächst betet Jesus für sich. Er betet, dass sein Leben nicht sinnlos im Tod endet. Dass es nicht einfach zu Ende geht, sondern er bittet seinen himmlischen Vater um ewiges Leben. Und diese Qualität von Leben, die schon im Leben von Jesus zeichenhaft zu sehen war, als er Kranke gesund gemacht hat, als er Blinde sehend machte, als er Lahmen wieder das Gehen ermöglichte, als er den Sturm stillte, die haben zeichenhaft enthüllt, dass im Leben mit Gott sich etwas Herrliches entfalten kann. Und Jesus betet und er weiß, seine Mission auf der Erde kommt jetzt zu Ende. Er kehrt zurück zu Gott und dort nimmt er den Platz ein, den er schon bei der Erschaffung der Welt eingenommen hat, zur Rechten Gottes des Vaters. Seine Sendung ist beendet. Kannst du erkennen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist? Kannst du erkennen, dass er der Bote Gottes ist, der deswegen auf dieser Welt war, um eine gute Nachricht von Gott weiterzugeben? Und zwar, indem er sie vorgelebt hat, indem er sie verkündigt hat und indem er sie vollbracht hat. Und kannst du staunen über dieses herrliche Leben, nämlich das Leben Jesu, wie er es vorgelebt hat? Und wer Jesus jetzt nachfolgt, der wird Teil einer größeren Familie, seiner Gemeinde. Und für diese Gemeinde betet Jesus jetzt in besonderer Weise in diesem langen Gebet. Jesus betet für seine Jüngerinnen und Jünger. Ja, er betet für uns. Wir brauchen das, dass Gott für uns betet. Und er betet im Folgenden, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden, dass es uns nicht überwindet. Da, wo Anfeindungen sind, sollen wir wissen, Jesus steht an der Seite. Und er betet darum, dass wir so in die Welt gesandt sind, wie er in die Welt gesandt war. Und dann erweitert er den Kreis seines Gebets. Und das ist der Fokus heute, nämlich das Ende dieses langen Gebetes ab Vers 20. Er betet, ich bete nicht nur für sie, für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Jesus weiß bereits vor seinem Tod, dass es nicht bei 12 Jüngern bleiben wird. Er weiß, dass es nicht nur 500 Auferstehungszeugen geben wird und dann war es das. Er weiß, es werden immer wieder Menschen dazukommen, die Jesus vertrauen. Wodurch kommen Menschen dazu? Hier steht, durch unsere Worte, durch die Worte der Jünger, durch unsere Worte werden Menschen an Jesus glauben. Weil wir jetzt die Gesandten Gottes sind in diese Welt, weil wir davon reden, was wir mit Jesus erlebt haben, wer Jesus ist, was er getan hat. Und es werden Menschen anfangen, an Jesus zu glauben. So wichtig sind wir als Nachfolger Jesu. So wichtig sind wir als Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind der Brief Christi. Und was du in deinem Alltag Menschen über Jesus sagst, hat Bedeutung. Es hat Wirkung. Wir haben jetzt wieder Alpha-Kurs und fast alle der Teilnehmer kannten wir als Mitarbeiter vorher nicht. Und sie sind da, weil jemand sie eingeladen hat, in ihrem Alltag, weil ein Christ gesagt hat, das wäre was für dich. Und sie fragen nach Gott. Und Jesus betet jetzt für diese Menschen, die noch nicht dazugehören. Und wenn wir so beten, dann heißt das ja, dass unser Gemeindeleben darauf ausgerichtet wird, und zwar auf Menschen, die noch nicht da sind. Und dann wird Gemeindeleben dynamisch, wenn wir nicht nur Gemeinde für die Menschen machen, die da sind, sondern die noch nicht da sind. In den 3,5 Jahren, in denen ich Pastor unserer Gemeinde sein darf, sind allein 123 Menschen neu Mitglied dieser Gemeinde geworden. Wir sind nicht dieselbe Gemeinde wie vor 4 Jahren. 123 Menschen sind neu Mitglieder geworden. Und wer jetzt schon 25 Jahre dabei ist, der kann die Zahl ausrechnen, die Gemeinde ist nicht dieselbe wie vor 25 Jahren. Weil durch jeden Menschen, der dazukommt und der sich verbindlich macht, der Teil dieses Leibes wird, verändert sich Gemeinde. Natürlich auch durch jeden, der weggeht. Osterleute beten für Menschen, die noch dazukommen werden. Für Menschen, die noch auf dem Weg sind, die auf der Suche sind, die noch kommen werden. Osterleute sind daher offene Menschen, die darauf vertrauen, dass unsere Worte zu Worte des Lebens werden, zu Worte des ewigen Lebens. Worte, die nur Jesus sagen kann. Aber, gibt es da nicht ganz viel Aber? Gibt es nicht ganz viele Worte, die in der Gemeinde besser nicht gesagt worden wären? Worte, die die Gemeinschaft hindern? Worte, die die Menschen abhalten, da zu kommen? Worte, die dazu führen, dass Menschen weggehen? Und deswegen setzt Jesus fort in diesem Gebet in Johannes 17. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir, Vater, geliebt bin. Alle, die zu Jesus gehören, sollen eins sein. Alle Christusanhänger, alle Nachfolger, alle Christen sollen eins sein. Jesus betet um Einheit. Aber gehört dieses Gebet Jesu nicht zu denjenigen Gebeten, die auf kolossale Weise nicht erhört wurden? Jesus betet um Einheit, aber in der Kirchengeschichte gab es sogar Kriege zwischen den Konfessionen, Kirchenspaltungen, Verfolgung der Staatskirche gegenüber den Täufern. Am Münsteraner Dom kann man die Täuferkäfige noch besichtigen. Todesstrafe für Täufer. Und heute hat der weltweite Leib Christi 5 Richtungen. Orthodoxe, Katholiken, Anglikaner, evangelische und apostolische Kirchen. Und nur innerhalb der evangelischen Kirche gibt es 15 Ausprägungen. Waldenser, Hussiten, Lutheraner, Reformierte, Täufer, Baptisten, Pietisten, Methodisten, Unierte, Erweckliche und Evangelikale. Adventisten, Brüder und Pfingstler. Und there is more to come. Und dann gibt es insgesamt 350 Benennungen von Christen. Und allein in der bunten Kirchenlandschaft Hannovers bilden sich immer neue freie Freikirchen, die so frei sind, dass sie in gar keinem Netzwerk mehr mitwirken, in keinem Bund von Gemeinden und nicht in der Allianz. Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Jesus, dein Gebet ist kolossal erfolglos. Und es wäre jetzt bequem, über die anderen zu sprechen. Aber beten wir um Einheit erstmal für uns als Ortsgemeinde. Und was müssen wir uns dann fragen? Wir müssen uns fragen, was hindert Einheit und was fördert Einheit? Vier Aspekte sind mir dazu wichtig geworden, die ich heute nennen möchte. Was hindert Einheit? Einheit hindert, sich neidisch zu vergleichen. Das hindert die Einheit. Was unterscheidet euch als Baptisten von den anderen Kirchen? Diese Frage wird mir immer wieder gestellt, von Nichtchristen, von Menschen anderer Konfessionen oder sogar ganz offiziell, demnächst gibt es einen ganzen Tag für Lehrer und Religionspädagogen, wo ich eingeladen bin, auf dem Podium diese Frage zu beantworten. Was ist das Besondere an den Baptisten? Vergleichen ist an sich erstmal in Ordnung zwischen den Benennungen. Nur wer vergleicht, sollte immer nicht die eigenen Stärken mit den Schwächen der anderen vergleichen. Das tun wir schnell. Ja, bei uns kommen ganz viele Leute in den Gottesdienst. Bei euch und so weiter. Wir vergleichen oft nicht die Glaubensinhalte und die Glaubensauffassung, sondern was vergleichen wir? Das Ansehen, den Einfluss, vielleicht den Wohlstand, die Gebäude, die Gottesdienstform. Aber wer so vergleicht, wird oft neidisch beim Vergleichen, weil es woanders so viel schöner ist. Und das hindert die Einheit. Umgekehrt, was fördert die Einheit, wenn wir schon vergleichen? Förderlich wäre, wenn wir die Stärken des anderen entdecken und uns daran freuen können. Wenn eine Gemeinde tauft, volle Gottesdienste hat, Migranten erreicht, vielfältige Musik, viele Angebote für Kinder, sozialdiakonische Projekte, alte Riten, die tragen, Beratungsangebote, freut euch mit den Fröhlichen. Freut euch an den Stärken der anderen. Förderlich für die Einheit wäre sogar, wenn wir unsere Stärken als kirchliche Gemeinschaften, als Christen zur gegenseitigen Ergänzung nutzen. Zweitens, was hindert die Einheit, wenn wir schlecht reden über andere oder wenn wir sogar die Unwahrheit sagen? Wie oft geben Christen Gerüchte weiter, reden Schlechtes von anderen oder reden jemanden schlecht? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ist eines der 10 Gebote. Das gilt auch für Christen, auch innerhalb der Gemeinde. Als Pastor ist das manchmal abenteuerlich, hintenrum zu erfahren, was über jemanden geredet wird oder über einen Entscheidungsprozess. Gibst du manchmal Aussagen ungeprüft weiter? Hast du Spaß daran, wenn es kracht? Polarisiert? Regst du dich gern auf? Ein Mensch kommt zu einem Rabbi und sagt, ich habe Gerüchte weitergegeben. Was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Der Rabbi sagt, nimm ein Federkissen und geh damit auf einen Hügel und zerreiß das Federkissen und lass die Federn in alle Luft wehen. Das soll ich tun? Das reicht? Nein. Danach versuch alle Federn wieder aufzusammeln. So schädlich sind Gerüchte. Du weißt gar nicht, wo die Federn alle landen. Du weißt gar nicht, was andere daraus machen und was für Fehlinformationen durch nur eine kleine Veränderung dabei rauskommt, wenn wir Gerüchte verbreiten über andere. So schwer ist es, Gerüchte wieder einzuholen. Sie bereiten Schaden in jeder Gemeinschaft, auch in einer Familie, in der Verwandtschaft, in der Arbeitsstelle, aber eben auch in der Gemeinde. Deswegen, kleine Regel, rede über etwas Schlechtes aus deiner Sicht mit Menschen, die Teil des Problems sind, oder Teil der Lösung. Und wenn der andere nicht Teil des Problems ist und auch nicht Teil der Lösung, dann rede nicht darüber. Was fördert Einheit? Wenn wir Gutes reden, wenn wir andere loben, wenn wir die Wahrheit suchen. Beim Treffen der Gemeindegründer hier in unseren Räumen, in der Impulskonferenz im Januar, wurden ganz verschiedene Referenten, die neue Gemeinden gründen in diesem Land, ganz viel Positives gesagt über andere Kirchen. Das hat mich beeindruckt. Renke Bohlen war auch mal Baptist, hat jetzt eine freie Gemeinde in Bochum gegründet, an mehreren Orten. Kirche im Pott sagte hier, es ist total genial, was die in der Walderseestraße machen. Und das wollen wir ehren. Das tut natürlich gut. Aber es hat mir auch schmerzlich bewusst gemacht, wie schnell man Schlechtes über andere redet. Und wie schnell auch eine Gemeinde dann meint, sie müsse schlecht über andere reden und sich nicht freuen kann an der Stärke. Über das Gute zu reden, das fördert die Einheit. Und um die betet Jesus. Was hindert die Einheit? Drittens, wenn wir nebeneinander leben. Wenn wir aneinander vorbeigehen. Oder wenn wir ohne Einfühlung schweigen. Einheit entsteht nicht dadurch, dass wir den anderen in Ruhe lassen, sondern dass wir aufeinander zugehen. Dass wir zueinander ehrlich sind. Dass wir miteinander versuchen, Gemeinde zu leben. Aufeinander zugehen, das fördert Einheit. Immer wieder es zu versuchen mit dem anderen, der auch zur Gemeinde gehört, der auch von Christus teuer erkauft wurde, der auch ein geliebtes Kind Gottes ist. Und das fängt unter uns an. Niemanden aus dem Weg zu gehen, sondern neu anzufangen, das Gemeinsame zu suchen, den Christus im anderen. Harmonie ist nämlich was anderes als Einheit. Das Gefühl von Harmonie und Wohlfühlen, das kann auch dadurch entstehen, dass man sich in Ruhe lässt. Dass man nicht aufeinander zugeht. Kann wunderbar harmonisch sein. Und irgendwann explodiert es dann. Die Einheit, die man dachte so haben, ist kaputt. Vater, mach uns eins, indem wir aufeinander zugehen. Und das Vierte, was hindert Einheit? Wenn jemand mit Strenge und Härte andere beherrschen will. Wie viel Spaltung entsteht dadurch, dass jemand unerbittlich seinen Standpunkt vertritt, aufgrund der Bibel, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Erkenntnis und seine Erkenntnis von Christus und seiner Gemeinde absolut erklärt, allein selig machend. Man kann sogar eine ganze Bewegung in Gang setzen, die heißt im Moment, hat den schönen Titel Bibel und Bekenntnis. Mit prominenten Menschen an der Spitze. Aber diese Bewegung, die spaltet die evangelische Allianz, weil sie anderen den Glauben abspricht, dass sie das richtige Bekenntnis haben. Von der Bewegung bekommt man dann als Pastor Post, man solle Folgendes der Gemeinde mitteilen, weil das dann richtig ist. Diese Bewegung ist das Gegenteil von Einheitsbestrebung. Und wer unbarmherzig seinen Maßstab, ist egal welcher, zum einzigen Maßstab macht, was ihm Jesus wichtig gemacht hat, der spaltet die Gemeinde, der verhindert die Einheit. Deswegen betet Jesus für Gnade und Wahrheit. Er betet für Gnade und Wahrheit, für Barmherzigkeit. Deshalb sagt Jesus, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Und wer diese Frage beantwortet, wie kann ich den anderen dienen, der trägt zur Einheit bei. Was hindert einen Einheit? Sich neidisch vergleichen, schlechtes Reden oder etwas schlecht reden, nebeneinander zu leben und in Strenge und Härte sich behaupten oder herrschen zu wollen. Und was fördert Einheit? Freude an der Stärke des anderen. Zu vergleichen, um sich zu ergänzen. Gutes zu reden, die Wahrheit zu suchen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu glauben. Gnade und Barmherzigkeit auch beim Lesen der Bibel und beim Bekennen durchscheinen zu lassen. Das fördert Einheit. Jesus betet um diese Einheit. Er betet um Umkehr vom Vergleichen zum Ergänzen. Vom schlechten Reden zum guten Reden. Vom Nebeneinander zum Miteinander. Und von der Strenge zur Gnade. Und wozu ist dieses Gebet, dieses Ringen um Einheit so wichtig? Ja, Osterleute beten und ringen um Einheit, weil wir Gott lieben. Gott liebt diese Welt und er liebt jeden Menschen. Ich habe dafür nochmal einen Überblick für euch vorbereitet. Zeigt den ruhig mal. Der hat nämlich auch mit unserem Leitbild zu tun. Gott liebt diese Welt und jeden Menschen. Deshalb, Vater, mach uns eins, so wie Jesus es sagt, damit die Welt erkannt, du hast den Sohn gesandt, damit sich die Liebe Gottes im Miteinander der Christen einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes und dann sogar zwischen den Kirchen entfaltet. Um Einheit ringen und beten ist ein Zeichen von Liebe. Osterleute beten und ringen um Einheit, damit Menschen ein Zuhause finden. Bei Gott ist jeder willkommen, sagen wir. Das heißt, Jesus verbindet unterschiedliche Menschen miteinander. Nicht Menschen, die zu uns passen, nicht Menschen, die gleich sind, nicht Menschen, die dasselbe denken, glauben, denken, fühlen und machen und tun, sondern Vater, mach uns eins, heißt, wir werden offen, dass Menschen, die anders sind, dazukommen können und in die Gemeinde aufgenommen werden können. Damit Menschen ein Zuhause finden. Osterleute beten und ringen um Einheit, damit sich die von Gott geschenkten Begabungen entfalten. Ja, Gott kennt jeden Menschen persönlich und hat daher ganz unterschiedliche Menschen an diesem Leib unterschiedlich begabt und in unterschiedlichen Kirchen vielleicht auch unterschiedliche Gaben, Schwerpunkte geschenkt. Und jetzt können sich diese Gaben an Zeit, an Kraft, an Besitz und Begabungen entfalten. Und Osterleute beten und ringen um Einheit, weil wir dadurch Vielfalt umarmen. Das ist in unserer Gesellschaft das Schwerste. Das Trennende wird betont. Tag der Europawahl. 27 Staaten, so unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Besitzstände, unterschiedliche historische Erfahrungen, wollen eine Union, eine Einheit bilden. Was fördert die Einheit? Die Leute, die die Spaltung fördern wollen, die hören wir jeden Tag. Und es ist so schwer zu sagen, was verbindet uns, was hält uns zusammen, was ist der Konsens, die Mitte. Im politischen Raum ist das nicht Christus, in der Gemeinde ist es Christus. Und Vielfalt umarmen heißt, bunte Gemeinde spiegelt etwas vom Glanz der Herrlichkeit Gottes wider, der ist bunt, nicht Uniformität. Und das Letzte, und das sagt Jesus wörtlich, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Das heißt ja, Osterleute beten und ringen um Einheit, damit wir unsere Sendung leben, damit wir Hannover dienen können. Gott hat uns Hannover ans Herz gelegt. Vater, mach uns eins, damit andere erkennen, Jesus ist der Gesandte Gottes. Das heißt, wenn wir uneins sind, dann haben nicht nur wir ein Problem, dann hat Gott ein Problem, denn wir erweisen Gott einen Bärendienst. Wenn wir uneins sind, dann sind wir unglaubwürdig. Und wenn wir eins sind in Christus, dann können wir glaubwürdig Hannover dienen. Jeder Moment der Einheit durch den Heiligen Geist, jeder Moment, jede Begegnung der Einheit ist ein herrlicher Moment, ein Zeichen dafür, wie Gott sich Gemeindeleben vorstellt, wie Gott sich unvergängliches Leben vorstellt. Stellt euch mal vor, wie herrlich der Himmel wird, wenn alle unterschiedlichen Menschen, die zu Christus gehören, eins werden. Das wird eine Hochzeitsfeier. Da ist Kaffee wunderbar, nur mit allem Respekt ein Vorgeschmack. Einfach herrlich. Dafür lasst uns beten. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns so verändert. Und vergessen wir nicht, Jesus betet für uns, für die, die schon mit ihm leben und für die, die durch unser Zeugnis noch dazukommen werden. Amen.